Und was würdest du sagen, welche Bilder werden da hervorgerufen, wenn man sich vorstellt, dass das Handeln einer Logik Auge um Auge, Zahn um Zahn folgt?
Ja, damit wird erstmal gesagt, dass es geht um Gewalt, es geht um Verletzungen und um Verletzungen, die sich immer steigern, sozusagen. Und damit und um Rache letztlich, auch Selbstjustiz. Also wenn mir das Auge ausgeschlagen wird, dann gehe ich los und schlage jemand anderem das Auge aus. Und wir wollen heute einfach mal ganz kurz auch darstellen, warum das grundfalsch ist, wie dieses Talionsgesetz immer wieder benutzt wird in der politischen und kulturellen Sprache.
Bildstörungen. Der Podcast für antisemitismuskritische Bildung. Vom Projekt Bildstörungen der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Herzlich willkommen zum Podcast Bildstörungen. Ich bin Caroline Ritter.
Und ich bin Katharina von Kellenbach.
In den neuen Folgen dieses Podcasts sprechen wir über Bilder aus dem christlichen Antisemitismus, die in aktuellen Diskursen zu Israel und Palästina vorkommen.
Das ist besonders wichtig nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 und vor dem Hintergrund des andauernden Krieges im Gazastreifen, wo diese Bilder sehr und die Diskurse sehr polarisiert sind. Es werden Metaphern und Begriffe als Schlagworte verwendet, die viel Bildkraft haben, in denen vieles mitschwingt und die oft ein sehr einseitiges Licht auf den Konflikt werfen. Nicht selten kommen diese Bilder aus den christlichen Geschichten, den biblischen Geschichten und der Tradition christlicher Judenfeindschaft und dämonisieren Israel. Sie erzählen eine Geschichte, wie christliche Bilder auch im israelbezogenen Antisemitismus vorkommen. Und heute möchten wir über die Formel Auge um Auge, Zahn um Zahn sprechen, die so oft im Kontext des Nahostkonfliktes immer wieder auftauchen und als Warnung vor Vergeltung, vor Rachezügen oder auch vor der Spirale der Gewalt immer wieder genannt werden. Wie zum Beispiel?
Ja, es zum Beispiel in einem Deutschlandfunk-Interview vom 19. April in diesem Jahr sagte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg, dass die Politik Israels oder das Handeln Israels im Gazastreifen einer alttestamentarischen Logik folgen würde und dass hier das alttestamentarische Auge um Auge, Zahn um Zahn in die Wirklichkeit käme und zu einer Spirale der Gewalt führen könnte. Und genau diese Bezeichnung der Handlung Israels, dass die einer Logik von Auge um Auge, Zahn um Zahn folgen würde, trägt ganz viel Bildsprache mit sich. Und was würdest du sagen, welche Bilder werden da hervorgerufen, wenn man sich vorstellt, dass das Handeln einer Logik Auge um Auge, Zahn um Zahn folgt?
Ja, damit wird erstmal gesagt, dass es geht um Gewalt, es geht um Verletzungen und um Verletzungen, die sich immer steigern, sozusagen. Und damit und um Rache letztlich, auch Selbstjustiz. Also wenn mir das Auge ausgeschlagen wird, dann gehe ich los und schlage jemand anderem das Auge aus. Und wir wollen heute einfach mal ganz kurz auch darstellen, warum das grundfalsch ist, wie dieses Talionsgesetz immer wieder benutzt wird in der politischen und kulturellen Sprache.
Genau, wir nehmen diese Formel als Bild, was schon als Bild funktioniert, weil man sich dabei eigentlich vorstellt, wie jemand aus Rache ein Auge ausreißt, weil ihm selber wehgetan wurde und dass dann der Nächste nochmal ein Auge ausreißt und dass das immer so weiterführt. Und wir wollen dieses Bild stören, inwiefern Auge um Auge, Zahn um Zahn überhaupt nicht zu Selbstjustiz und zu körperlicher Gewalt aufruft und warum.
Und zweitens, warum es nicht auf Israel zutrifft. Also im Grunde zwei Schritte.
Genau, und es gibt auch Gründe dafür, warum diese Formel überhaupt so bekannt ist und was mit christlichem Antisemitismus zu tun hat, weil diese Formel auch im Neuen Testament vorkommt, in einer Auslegung der Tora von Jesus. Genau. Vielleicht hören wir einfach erstmal die zwei Textstellen aus der Bibel, einmal aus dem Buch Exodus und dann einmal aus dem Matthäusevangelium, wo diese Stelle Auge um Auge, Zahn um Zahn nochmal vorkommt.
Buch Exodus, Kapitel 21, nach der Übersetzung der Zürcher Bibel. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass sie vorzeitig gebärt, sonst aber kein Schaden entsteht, wird der Schuldige mit einer Geldbuße bestraft, so wie der Ehemann der Frau sie ihm auferlegt, und er soll sie vor Richtern bezahlen. Entsteht aber weiterer Schaden, sollst du Leben für Leben geben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, nach der Übersetzung der Lutherbibel. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will.
Ja, und in der Bergpredigt ist es eigentlich schon klar, wie dieser Gegensatz da konstruiert wird. Eben auf der einen Seite Jesus, der fordert oder auffordert, möchte man eigentlich sagen, die andere Wange hinzuhalten. Also eine gewaltfreie Strategie. Und im Gegensatz dazu dann eben das Auge in Auge, Zahn um Zahn. Und damit wird alles, was mit Gewalt, Gesetz, Vergeltung zu tun hat, irgendwie abgespalten und projiziert auf das jüdische andere.
Auf das Judentum projiziert oder dem zugeschrieben. Das heißt, das beruht hier eigentlich auf einer falschen Interpretation der Bergpredigt und dieser Stelle, dass das hier wird oft als antithetisches Kontrastmodell bezeichnet, dass hier Jesus sich wie im Widerspruch bewegen würde zu dem Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wir haben vor kurzem in unserer Reihe Antisemitismus-kritische Bibelauslegung eigentlich schon genau zu diesem Thema einen Vortrag gehört von dem Professor Matthias Ederer, der als antisemitismuskritisch auch auf Auge um Auge, Zahn um Zahn blickt. Und der erklärt, inwiefern dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn zu verorten ist innerhalb einer Gerichtsbarkeit und innerhalb einer Vorstellung von einem juristischen System eigentlich.
Ja, er fängt damit an, dass er sagt, das leuchtet er gar nicht ein als Satz. Auge um Auge, was bedeutet das? Und tatsächlich ist es eben ein juristischer Text, der auch nur innerhalb einer juristischen Verhältnismäßigkeit oder Anleitung verstanden werden kann. Und noch dazu in Übersetzung, weil das hebräische Wort ist auf jeden Fall ein Auge anstelle eines Auges. Also der Wert eines Auges soll ersetzt werden mit dem Wert von etwas anderem. Und dass es eben um das Prinzip der Verhältnismäßigkeit geht, um eine Entschädigung, um eine Kompensation. Und dass dieses Du, was da in dem Vers kommt, also sollst du geben, dass das eben nicht an das Opfer gerichtet ist, sondern an die Richter, an ein Gericht und nach einem Prozess, also der Anklage, der Beweisführung, und dann der Entscheidung und der Urteilsfindung und dann des Strafmaßes im Sinne einer Kompensation. Dann sollte es eben so gehen. Und das hat er wirklich wunderbar aufgedröselt, was dies eben bedeutet hat.
Und diesen Vortrag, den findet ihr auf jeden Fall auch noch online. Da wird eben ja einfach gut erklärt, inwiefern dieser Vers umrahmt ist von anderen Rechtstexten, in denen überlegt wird, wie Gerechtigkeit oder Äquivalenz hergestellt werden kann, wenn jemand verletzt wird, wie damit dann umgegangen werden kann. Und dass sich diese Texte, dass das auf keinen Fall zu körperlicher Gewalt aufruft oder zu Selbstjustiz und zu einer Gewaltspirale, wie es gerne gesagt wird, sondern vielmehr dazu aufruft, das über eine dritte Instanz zu klären. Und
das Ziel ist eben Rechtsfrieden. Also eine Behebung, eine Beilegung eines Konfliktes, der eben immer auch passiert. Und ich denke, also wenn wir über Vergeltung sprechen, und das Wort hat ja einen negativen Beigeschmack, aber dann muss man sich immer auch klar sein, was passiert, wenn es keine Vergeltung gibt. Also wenn jemandem etwas passiert, Schmerz, Leid zugefügt wird und es kein Gericht gibt, kein Richterspruch, keine Strafe, keine Entschädigung, dann bricht das Unrecht aus. Und das ist eben auch das Zentrum der Tora, der Weisung, dass eben dem Opfer, den Schwachen, den Unterdrückten Recht zusteht. Wenn mir jemand das Auge ausschlägt, dann steht es mir zu, dass ich dafür entschädigt werde. Und dafür ist die Gemeinschaft verantwortlich und zuständig und muss es auch umsetzen. Und wenn man dann eben die Bergpredigt dagegen setzt, dann merkt man eben auch, dass das kein Gegensatz sein kann. Also es kann nicht sein, dass die Opfer einer Untat, einer Gewalttat aufgeben, den Anspruch aufgeben, in irgendeiner Form Recht gesprochen zu kriegen oder auch entschädigt zu werden.
Genau, aber das ist vielleicht hier nochmal wichtig zu sagen, diese Stelle der Bergpredigt im Matthäusevangelium ist dann eben eine Auslegung auch dieses Verses und legt diesen Vers so aus, dass es offenbar manchmal besser sein kann oder eine gute Überlegung. Nicht vor Gericht zu gehen und die andere Wange hinzuhalten, aber das ist ja auch schon irgendwie so aufgeladen. Und diese Texte, die sogenannten Antithesen, was dabei wahrscheinlich auch schon ein irreleitender Begriff ist, die wurden dafür verwendet, so eben die Ethik von Jesus als so Liebesethik zu bezeichnen, gegenüber diesem Auge um Auge, Zahn um Zahn, wo es irgendwie um Rache gehen würde. Und wir haben ja jetzt schon gelernt, es geht nicht um Rache. Und ich glaube, genau diese Logik, die wird übertragen auf Israel. Also genau der Vorwurf, dass Israel, oder wenn man Israel so stark diese Rache-Logik oder Vergeltungslogik, obwohl du ja Vergeltung versuchen wir noch als positiven Begriff zu claimen, aber in dem Israel das vorgeworfen wird, wird auch projiziert, als würde Israel dieser Logik folgen und als würden alle wir anderen. Oder ich weiß eigentlich nicht wer einer anderen Logik folgen. Und da passiert genau dieses Kontrastmodell wieder, was so wie so der Grundmechanismus, der Grund ist für so christlichen Antisemitismus, wo quasi auf Israel projizieren oder auf Judentum projiziert werden kann, was man womit man selber nichts zu tun haben will, nämlich zum Beispiel Gewalt oder auch Gewaltlust oder so.
Ja, Gewaltlust ist nochmal was anderes. Aber wie gesagt, sich nochmal klar zu machen, dass jeder Staat Gewalt auch anwendet. Das heißt, wenn ich zusammengeschlagen werde, dann rufe ich die Polizei und die Polizei kommt und hat eine Knarre in der Hand und nimmt den fest und dann kommt er vor Gericht und dann wird er verurteilt und jeder dieser Schritte benutzen Gewalt, jetzt nicht im Sinne von körperlicher Verletzung, wobei das natürlich auch sein kann, es könnte auch sein oder war ja auch so in der christlichen Geschichte, dass die dann eben 100 Peitschenschläge oder was weiß ich, es gab ja auch körperliche Strafen, aber das war ein festgesetztes Strafmaß, um Gerechtigkeit, um Recht sprechen zu können. Und das wird in allen Gesellschaften dieser Welt, ist es Teil, bis hin zur Verteidigung mit Militär, dass wenn ich mit Raketen angegriffen werde oder wenn jemand einmarschiert und meine Leute massakriert, dann habe ich als Staat das Recht, mich zu verteidigen. Und nur in Israel changiert es dann in Richtung Vergeltung und Rache. Und das ist eine ganz eigenartige Dynamik, die eben mit dieser 3D-Regel auch irgendwie gefasst werden soll. Also es wird delegitimiert, als ob Israel nicht das Recht hätte, sich zu verteidigen gegen Angriffe. Es gibt auf jeden Fall ein doppelte Standard, weil wir haben natürlich ein Militär und wir sind auch bereit, wieder mehr ins Militär zu investieren, wenn wir uns angegriffen fühlen. Und es ist eine Dämonisierung, als wäre nur Israel gewaltbereit und alle anderen halten die andere Wange hin und sind friedlich.
Genau, also da diese 3D-Regel, die ist ja wie so eine Regel, um zu schauen, wie funktioniert israelbezogener Antisemitismus? Also wie wird über Israel gesprochen, so dass der Staat Israel eigentlich in seiner Existenz delegitimiert wird und so dass das Handeln Israels dämonisiert wird, auch eigentlich um auf Delegitimierung dieses Staates hinzuwirken? Und inwiefern das Handeln Israels, weil das ja ein viel zu grober Begriff ist, aber inwiefern das auch jetzt Kriegshandeln mit doppelten Standards gemessen wird gegenüber sonstigen schrecklichen Kriegen, die auf der Welt parallel passieren. Und auf jeden Fall könnte man sagen, ich habe noch nie über einen anderen Staat jemanden sagen hören, da die Folgen der Logik Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist so, da wird Israel vorgeworfen, eigentlich genau das, was quasi das Christentum antijüdischerweise dem Judentum vorwirft, irgendwie archaisch zu sein, nach einer Logik zu handeln, die aus einem anderen Jahrtausend kommt oder so. Es wird so zu dem ganz anderen Staat gemacht, der ganz anders handelt als alle anderen und das wird dann wahrscheinlich auf die Jüdischkeit irgendwie geschoben. Also denk da funktioniert einfach diese Logik, dass Israel da sowieso der Jude unter den Staaten ist, auf den projiziert wird, was zum Beispiel im christlichen Antisemitismus auf einzelne Personen projiziert wird, wo man so verlagert projizieren kann, was woanders auch, nee, was überhaupt da schon mal gar nicht festzustellen ist. und wenn schon, dann kann man es auch überall sonst feststellen.
Ja, und ich meine, die Ironie an dem Ganzen ist ja, dass unter den drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, nur die Juden fast 2000 Jahre als Gemeinschaften überlebt haben und sowohl von den muslimischen Gesellschaften als auch von den christlichen Gesellschaften wurde nur Juden verboten, Waffen zu tragen. Also Juden durften nie Waffen tragen. Das hat sich erst im 19. Jahrhundert wirklich geändert, dass Juden, französische Soldaten, deutsche Soldaten, dass sie Soldaten überhaupt werden durften. Aber davor waren Juden diejenigen, die diese jesuanische Ethik, die andere Wange hinzuhalten, praktizieren mussten, weil sie konnten weder die Polizei anrufen, noch vor Gericht gehen. Die Gerichte waren christliche Gerichte oder muslimische Gerichte. Also sie konnten nie Recht durchsetzen. Und jetzt, nach der Shoah, hat sich das in der jüdischen Gesellschaft einfach grundlegend geändert, wo Juden als Gemeinschaft im Zionismus entschieden haben, dass sie jetzt selber Recht, also dass das Recht zur Verteidigung auch Juden zugestanden werden muss. Und ich denke, das ist auch mit auf jeden Fall ein Grund, sowohl von der muslimischen Seite als auch von der christlichen Seite, warum der israelische Staat so ein Stein des Anstoßes ist.
Auf jeden Fall.
Dass also ausgerechnet Juden, die das eben noch nie tun durften, jetzt verlangen, sich verteidigen zu dürfen. Das ist irgendwie anstößig.
Wirkt, ja. Wird als grotesk wahrgenommen. Und ich glaube so, wie so diese eigentlich ja wirklich dann total zynische Implikation, dass Juden und Jüdinnen keine Rache üben sollen oder dass sie doch lieber mal der Logik der Feindesliebe folgen sollen oder irgendwie versöhnen sollen oder so, ist ohnehin irgendwie vor dem Hintergrund der Shoah eine so zynische Forderung. Und ich muss gerade an den Film Mazel Tov Cocktail denken, der ein total toller Film ist über einen Juden, der Kontingentflüchtling ist in Deutschland und der von einem antisemitischen Mitschüler so antisemitisches ins Gesicht gesagt bekommt, also was so auf Vergasung anspielt, und der haut ihm ordentlich in die Fresse, und dann müssen die beiden vor den Schulleiter, und der Schulleiter sagt diesem jüdischen Schüler das und haut dann einige antisemitische Sachen raus, also so ganz latent, aber so erzählt ihm eine Geschichte von einem Juden, der nach der Shoah nach Deutschland zurückgekommen ist und der in den Heimatort zurückgegangen ist und da nicht nach Rache gesucht hat, sondern nach Versöhnung, und dass er das doch eigentlich auch machen sollte. Und dass er nicht nach Auge um Auge, Zahn um Zahn hier suchen darf, auch wenn er beleidigt wird. Und es sind lauter so total zynische und ekelhaft moralisierende Forderungen von diesem Schulleiter an den Schüler. Und es passt hier, finde ich, total gut dazu.
Also jetzt mal ganz praktisch gesehen, was hätte Israel machen sollen, nachdem es am 7. Oktober angegriffen wurde, nachdem die Raketen flogen wochenlang, nachdem jetzt Raketen von Hisbollah und Houthi und Iran kommen, die andere Wange hinhalten? Also was bedeutet das denn konkret und ganz politisch? Das kann natürlich diese Forderung nach Waffenstillstand, aber also man kann es nicht akzeptieren, ein Staat kann es nicht akzeptieren, dass er von allen Seiten angegriffen wird und zum Stillhalten verurteilt wird. Also, und auch diese Vermischung von Rache und Gerechtigkeit, finde ich, ist auch total spannend. Also, dass es eben darum geht, die Verantwortlichen dieses Massakers zur Verantwortung zu ziehen, zur Rechenschaft zu ziehen. Und dass es nur militärisch möglich ist, weil auch die Weltgemeinschaft, die UN zum Beispiel, ja nicht gesagt hat, okay, wir holen die raus und wir stellen sie vor Gericht und wir verurteilen sie. Das Angebot war ja nie auf dem Tisch. Das heißt, nur Israel konnte da reingehen und versuchen, diese Gefahr zu neutralisieren, mit allen Konsequenzen, die das dann bedeutet hat. Wir wissen es, aber...
Und ich denke, da wird auch klar, das folgt ja, das kann gar nicht so einer Gerichtsbarkeit, wie wir sie jetzt so vorgestellt bekommen haben, wie sie in Exodus 21 steht, weil da sind die Parteien auch klar. Da gibt es dann offenbar, also vielleicht sind auch mal mehr involviert, aber da gibt es drei Parteien und es gibt einen klaren Richter. Und es ist im Weltgeschehen und auch im Nahostkonflikt ist es ja so komplex. Und es sind so viel mehr Menschen involviert oder viel mehr Parteien und auch Staaten involviert, die da irgendwie mitmischen und gegen die Israel sich zu verteidigen hat. Es ist ja eben nicht der Gazastreifen, gegen den sich Israel verteidigt, sondern die tief antisemitische Politik des Irans und was weiß ich, wer da alles noch involviert ist. Und das, also wie das dann irgendwann im Einzelnen juristisch geklärt werden kann und da auch unterschiedliches Vorgehen irgendwie verurteilt werden kann, das steht ja noch aus. Das ist irgendwie total.
Ja. Ja, aber ich denke, also was eben dieses Auge für Auge im Auge Zahn um Zahn vorschlägt, ist durchaus auch eine politische Lösung. Und es wird irgendwann zu einer politischen Lösung.
Eine juristische Lösung.
Juristisch und politisch. Also im Sinne von Gesetzen, Regeln, Abkommen, Verträgen, die diesen Konflikt beilegen. Und wie das ausgehandelt wird, also, und dazu braucht es auch Leute mit klarem Kopf, die nicht, ja, die sowas irgendwie durchsetzen können. Und das ist aber in der Logik des Auge in Auge, Zahn um Zahn. Also eine Form der Entschädigung zu finden, damit am Ende ein Rechtsfrieden ein Rechtsfrieden, was nochmal anders ist als ein Frieden, weil das muss dann nochmal weiter heilen. Aber ich glaube, momentan geht es ja wirklich auch darum, so eine Formel zu finden. Und das ist die alttestamentliche Logik. Das ist die Logik des Auge im Auge, Zahn um Zahn. Und ich finde, man muss die nochmal hochhalten auch als Bildstörung. Ja, was da wirklich eigentlich auf dem Spiel steht und was auch passiert, wenn wir das nicht tun. Also wenn wir in Gesellschaften leben, in denen die Opfer von Gewalt keine Entschädigung, keine Erhöhung, Ermächtigung, keine Rechtsprechung finden. Wir wissen ja zum Beispiel in den Kirchen mit sexuellem Missbrauch, was passiert, wenn es kein Auge in Auge, Zahn um Zahn, also keine Verhältnisse, wenn nichts passiert. Und das kann nicht gut sein und es kann auch, also weder im Individuellen noch im Kollektiven gut sein, in einer Welt zu leben, in denen die Stärkeren irgendwie sich durchsetzen, ohne dass das irgendwie aufgelöst wird. Und mit den Stärkeren meine ich durchaus eben, also das machen wir in der nächsten Folge, wenn wir über David und Goliath reden, wer hier eigentlich stärker und schwächer ist, weil das ist auch relativ natürlich. Aber Israel ist ein winziges Land mit wenigen Einwohnern und es braucht Stabilität und Frieden.
Ja, ich denke, wir kommen hier ans Ende und hoffen, dass wir eine gute Bildstörung bieten konnten, was diese Formel Auge um Auge, Zahn um Zahn angeht. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und freuen uns auch jederzeit über Rückmeldungen, auch kritische Rückmeldungen. Wir gehen gerne ins Gespräch und in die Diskussion. Wissen, dass wir über ein heikles Thema sprechen, über das aber gesprochen werden muss, unserer Meinung nach. Und damit sagen wir erstmal Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Bildstörungen, dem Podcast für antisemitismuskritische Theologie. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen in Schule, Kirche und Gesellschaft, die sich für antisemitismuskritische Theologie und Religionspädagogik interessieren. Und schreiben Sie uns mit Fragen, Kritik und Anregungen. Weitere Informationen und Materialien finden Sie in den Shownotes und auf eaberlin.de/bildstörungen-podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.